Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zum Big in Sports Ladies Talk. Heute mit der Profi-Stand-Up-Paddlerin und Künstlerin Sonny Hönscheid. Schön, dass du Zeit hast, um den Zuhörern deine Leidenschaft heute näher zu bringen.
Hallo, ich freue mich auch und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Perfekt, wir werden aber erstmal nochmal ganz profane Fragen an dich stellen, bevor es dann ans Eingemachte geht. Und da fange ich gleich mit einer schwierigen Frage an. Kannst du ganz allgemein beantworten, aber wer ist denn für dich der größte Sportler?
Für mich der größte Sportler. Also ich würde sagen, auf jeden Fall ein sehr großes Vorbild ist mein Vater. Mein Vater war Profi-Windsurfer früher und hat mir die Leidenschaft fürs Meer, also der hat mir alles übers Meer beigebracht, was ich weiß und von klein auf. Und er hat eben sportlich sehr viel geleistet, hat einen sehr schweren Unfall beim Windsurfen gehabt damals und ist dann nochmal Weltmeister geworden, kurze Zeit später. Und das hat mich schon sehr beeindruckt und auch sehr geprägt in meiner Sportkarriere. Und ich würde sagen, auf jeden Fall mein Vater.
Ja, das ist sehr schön. Und dann wissen wir auch schon, bei dir liegt die Sportart in der Familie, genau. Perfekt. Kannst du aus deiner Karriere gerne nennen oder auch allgemein für dich, was war der größte Sportmoment?
Also der größte Sportmoment für mich persönlich war, wo ich meine erste Weltmeisterschaft, Molokai Tuahu, das ist ein Rennen, das auf Hawaii stattfindet, das ist von Insel zu Insel, von Molokai nach Oahu. Und das ist das größte und härteste Open Ocean Race der Welt, das sind 52 Kilometer. Und das war eigentlich so für mich der größte Moment, wo ich das zum ersten Mal gewonnen habe. Also das war für mich, wo ich wirklich dachte, okay, man macht mit, mein Ziel ist Ankommen. Aber das zu gewinnen war für mich eigentlich als Europäerin natürlich auch eine Sache, wo ich gesagt habe, oh, es ist ja schwierig auf jeden Fall. Und da mal mitzumachen überhaupt, ist halt schon wirklich ein sehr großer Aufwand finanziell vom Training her. Also es steckt sehr viel mentales und auch körperliches Training halt drin. Und erstmal da in die Startlinie zu kommen und dann natürlich das da gut abzuschneiden und dann eben noch zu gewinnen, das war für mich halt, ja, also ich würde sagen, mein größter Moment.
Das Highlight schlechthin, vor allem Hawaii, gerade auch die Strecken und die Wellen, das ist natürlich auch einfach schöne Landschaft und definitiv ein Erlebnis.
Ja, absolut.
Du bist ja nicht nur quasi Mermaid, wenn man so möchte, weil du ja einfach das Wasser als dein Element siehst, aber hast du neben dem Surfen und Paddling auch noch eine andere Sportart, die dich interessiert?
Also bei mir spielt sich wirklich, würde ich sagen, eigentlich alles auf dem Wasser ab. Ich gehe gerne Wellenreiten, Windsurfen, Stand-Up-Paddeln. Ich habe mir jetzt gerade ein Proneboard gekauft. Ein Proneboard ist praktisch, wo man nur im Paddeln, im Liegen paddelt oder auf den Knien. Und klar, zwischendurch gehe ich mal joggen. Ich bin, früher habe ich sehr viel Tennis gespielt. Ich bin internationale Tennistrainerin. Ich habe einen Schein gemacht damals, habe aber dann aufgehört zu spielen und bin dann praktisch sofort auf Surfboard und war dann jeden Tag surfen. Da gab es keine Zeit mehr fürs Tennisspielen. Mhm. Und eigentlich bei mir alles an Sport spielt sich eigentlich auf dem Wasser ab.
Das ist super. Die Wasserratte schlechthin, sehr schön. Ja, wenn man auch mal dein Instagram-Profil anguckt, da können auch gerne alle Zuhörer mal sich das bestens angucken, dann ist wirklich farbenfroh, alles, was aus dem Meer kommt, passt auch einfach dazu und vor allem auch, ja, du siehst ständig so glücklich aus und darüber gehen wir nämlich nachher nochmal dezent drauf ein.
Okay.
Jetzt haben wir natürlich das Thema, wir müssen es leider ansprechen, Corona hat viele getroffen. Wie konntest du jetzt eigentlich in dieser Zeit, da man ja natürlich nicht immer am Meer lebt, aber ich habe gesehen, dass du auch dann die Sommermonate vielleicht in Fuerteventura verbringen kannst, wie konntest du dich jetzt zwischen den Corona-ganzen Krisen auf dem Wasser, neben dem Wasser, auf dem Teppich, am Fahrrad irgendwie vorbereiten?
Tja, also das war natürlich sehr, sehr schwierig, weil ich bin ja auf Fuerteventura aufgewachsen, also das gehört ja zu Spanien. Und da verbringe ich eigentlich auch immer meine Winter, um da eben zu trainieren, mich auf die nächste Saison vorzubereiten, weil wir da eben die besten Bedingungen haben und wirklich das ganze Jahr über aufs Wasser können. Und wir hatten da halt den kompletten Lockdown für 6 Wochen. Und ich dachte erst noch so, okay, also wir dürfen bestimmt noch aufs Wasser und sonst darf man nicht raus, aber aufs Wasser darf man doch bestimmt. Und dann waren wirklich Tag 2 war alles gesperrt, Strände gesperrt, Polizei, Hubschrauber, Militär und und das war eine riesen Einschränkung in der Freiheit auch, ne? Mhm. Und für mich ist immer so, wenn ich meinen Pass und meine Kreditkarte habe, fühle ich mich sehr frei. Das hat mir in dem Moment gar nichts gebracht. Und habe natürlich die Situation noch verstanden, weil man wusste auch nicht, um was es geht, mit was man es da zu tun hat. Und daher hat man das ja auch die ersten Wochen auch wirklich dann gerne gemacht und sich auch wirklich da zurückgenommen. Und ich habe mich trotzdem fit gehalten bei uns im Garten. Also meine Eltern, die haben praktisch, das Haus, wo ich aufgewachsen bin, das ist direkt am Wasser mit einer kleinen Terrasse halt. Mit Blick aufs Meer und habe ja noch vom Bekannten, der leider sein Fitnessstudio kurze Zeit später schließen musste, habe mir da noch ein Standfahrrad gekauft und da eigentlich jeden Tag auf dem Standfahrrad gesessen, habe aufs Meer geguckt.
Ja. Die Sehnsucht nach Wasser, aber trotzdem Training, das war natürlich gut.
Ja, ich meine, wobei ich muss sagen, ich habe in der Situation noch sehr großes Glück gehabt, weil wenn man sich jetzt wirklich Leute vorstellt, die in Hochhäusern wohnen, in der Großstadt, in Madrid zum Beispiel und vielleicht noch mit anderen Leuten zusammen oder mit der Familie im kleinen Raum und haben nichts im Luxus, dass sie auf die Terrasse können, aufs Meer gucken können. Also jedenfalls in der Situation hatte ich es noch sehr, sehr gut, ne?
Das stimmt. Vor allem, wenn man überlegt, dass man ja eigentlich nur mit einem Brett unterwegs ist und wie du es auch schon sagst, am Strand ja nicht wirklich viele sieht, weil du bist ja dann eigentlich hauptsächlich auf dem Wasser. Kommen wir jetzt nochmal zu dem Thema und dein Lieblingstopic. Also du bist 12-fache deutsche Surfmeisterin. Du hast 6 Europatitel im Stand-Up Paddling und 7-mal World Champion. Das ist ja wirklich eine Rattenschwanz an Medaillen, die sich da anreihen. Und wie kommt man denn dazu vom Surfen dann aufs Stand-Up Paddling?
Tja, also das war damals eigentlich auf Fuerte, haben wir einen Stand-Up-Paddler das erste Mal gesehen. Das war 2008. Und das war halt für uns ziemlich neu. Also mein Vater, der war schon damals im alten Windsurfer, mal mit dem Paddel, ist er mal ein bisschen rumgepaddelt und hat das mal ausprobiert, aber das hat noch keinen Namen gehabt, der Sport halt, ne? Und dann saßen wir halt mal auf der Terrasse und auf einmal war da einer, der da rumgepaddelt ist und haben wir gedacht irgendwie, hä, der läuft übers Wasser oder was macht der da? Und und da ist mein Vater gleich in die Werkstatt gegangen, hat 2 Boards gebaut und wir sind aber sofort damit in die Wellen gegangen, weil wir dachten, okay, man muss damit in die Welle gehen. Und das war natürlich bei so großen Boards nicht so ungefährlich, also haben wir uns schon ein paar Rippenprellungen zugezogen und ein paar Monate später kam dann halt der Anruf von der Act Agency und die haben den ersten Stand-Up World Cup in Hamburg organisiert, der war damals von Jeva, glaube ich, gesponsert und die haben uns gefragt, ob wir jemanden wissen, der paddelt, weil die halt noch Teilnehmer suchen für dieses Rennen, weil das in Deutschland eben noch nicht sehr bekannt ist. Und meine Schwester und ich, wir haben gleich gesagt, wir paddeln und sind dann hingeflogen und weil das war wirklich in der Hafen City im flachen Wasser. Und da habe ich das erste Mal irgendwie gemerkt, ach Mensch, das macht ja sogar auf dem flachen Wasser auch Spaß. Und weil man wirklich alles aus sich rausholen kann und es liegt wirklich an einem selber, ob man an dem Tag gewinnt oder nicht. Und beim Wellenreiten war es halt immer für mich sehr oft sehr unbefriedigend, weil das doch sehr abhängig ist von Schiedsrichtern auch, ne? Oder ob man jetzt in dem Moment vielleicht nicht die richtige Welle erwischt oder ob man dann vielleicht reinfällt beim Turn oder irgendwie sowas. Und es hat mit sehr viel Glück zu tun auch. Und beim Stand-Up-Hellen habe ich wirklich gemerkt, ich kann mich total auspowern und habe dann eben meinen ersten Titel da auch gewonnen. Und das war für mich natürlich, ja, so ein Aha-Effekt. Und ich dachte, boah, das macht total viel Spaß. Und jetzt würde ich gern noch mehr davon machen und vielleicht noch ein paar Rennen fahren. Und ich muss dazu sagen, dass ich danach nach Kalifornien geflogen bin und dachte, oh, jetzt hast du ja die Weltmeisterschaft gewonnen. Jetzt fährst du nach Kalifornien. Das ist bestimmt, ja, da schneidet man bestimmt auch gut ab. Und da habe ich den vollen Dämpfer bekommen, weil der Sport da schon länger existierte. Mhm. Und da gab es eben schon ein paar richtig gute Leute, ne? Und da habe ich erstmal wieder, bin ich mir erstmal wieder so in meine, ja, erstmal wieder auf den Boden zurückgekommen. Und das war aber sehr interessant für mich und bin danach gleich nach Maui geflogen auch und habe da eben angefangen mit Downwinder zu paddeln. Also Downwind ist, wenn der Wind von hinten kommt und man praktisch die Windwellen absurft, ne? Also es ist wie Wellenreiten auf dem offenen Meer. Mhm. Und und da kam eigentlich so eins zum anderen, wo ich dann wirklich ein paar tolle Leute auch kennengelernt habe und auch Andrea Möller, also die habe ich vorher schon im Fernsehen gesehen, wo sie eben große Wellen dann Jaws runtergefahren ist und eben auch schon dieses Rennen mitgepaddelt ist, dieses Molokai Tuahu. Und da bin ich damals eben auch schon drauf aufmerksam geworden und habe gedacht, Mensch, das sieht so extrem aus, das will ich unbedingt, das ist eigentlich so mein nächstes Ziel, das mal mitzupaddeln. Ne?
Mhm. Wenn du jetzt, sage ich mal, und das haben ja viele dann auch schon mal gesehen, aber vielleicht noch nie gemacht, wenn du jetzt sagst, was kann ich einem Anfänger mit auf den Weg geben? Was braucht man dazu, um Stand-Up-Paddling zu machen? Wo meldet man sich am besten an? Und auf jeden Fall, was bringt man mit? Spaß, klar. Aber hast du Tipps für Anfänger?
Also auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Also weil viele, die sagen, die stempeln das gleich so ab und sagen, ach nee, Stand-Up-Paddling, das ist nur was für Alte oder warum macht man das überhaupt? Und ich musste mir wirklich schon die witzigsten Kommentare anhören. Ich finde das mal witzig, ne? Weil ich finde das mal lustig eigentlich, wie Leute sich selber sowas Schönes eigentlich verbieten, mal auszuprobieren und einfach mal offen zu sein und zu sagen, ey Mensch, ich probiere das mal aus und dann habe ich eine Meinung darüber. Aber wirklich das von Anfang an nicht mal auf dem Brett gestanden und gleich zu sagen, das ist langweilig oder das mache ich mal, wenn ich ganz alt bin oder irgendwie sowas. Mhm. Und also auf jeden Fall erstmal den Anfang machen. Das ist schon mal wichtig. Und um Spaß zu haben, würde ich jemandem empfehlen, bei wirklich flachen Bedingungen anzufangen, also wo wirklich wenig Wellengang ist, mit einem Brett, was genug Volumen hat, was breit genug ist, was lang genug ist, dass man eben stabil drauf steht. Mhm. Und wenn man natürlich das Glück hat und sich am Stand-Up-Kurs oder mit jemandem rausgeht, der Ahnung hat, dass man von Anfang an gleich die richtige Technik eben lernt, dann... Ja, dann steht dem Spaß eigentlich nichts mehr im Weg.
Sehr gut. Auf jeden Fall muss man bei schlechtem Wetter aber auch mal raus, beziehungsweise machen das ja viele dann auch. Oder gibt es da Einschränkungen, dass man sagt, ab einem gewissen Punkt, klar, wenn es jetzt Minusgrad hat, wahrscheinlich schwierig, aber gibt es da Einschränkungen, auch was die Regeln und generell das Anmelden für solche Sachen anbelangt? Oder kann es eigentlich wirklich jeder einfach mal machen?
Ja, also eigentlich kann das wirklich jeder bei fast jedem Wetter mal machen, ne? Also ich meine, es ist natürlich schon wichtig, dass man ein paar Sicherheitsvorkehrungen vorher trifft, bevor man jetzt alleine aufs Wasser geht, ne? Leash ist ganz wichtig, das ist das Band, das einen mit dem Board verbindet. Mhm. Und wenn es jetzt kälter ist, dass man natürlich was anhat, falls man mal reinfällt, dass man sich nicht, dass man keine Unterkühlung bekommt. Und dass man eben auch Wetterbericht guckt, bevor man jetzt aufs Meer geht oder auf den See geht, ob jetzt irgendwie ein Gewitter oder ein Sturm kommt oder irgendwas. Aber also damals, wo wir angefangen haben, wir waren echt sehr viel jeden Tag unterwegs zum Wellenreiten und zum Windsurfen und sind sehr viel hin und her gefahren mit dem Auto und sind oftmals frustriert auch zurückgekommen, wenn ein Spot jetzt zu voll war oder wenn es zu windig oder zu wenig Wind war. Und seitdem es Stand-Up-Hellen gibt, hat meine Mutter gesagt, seid ihr die glücklichsten Menschen, die wollen immer mit, weil wir so ausgeglichen sind, weil wir wirklich jeden Tag aufs Wasser können. Du hast keine Ausrede, nicht aufs Wasser zu gehen, ne?
Und, ja, das ist natürlich auch gut, ja.
Ja, und ich finde es auch immer wichtig, ne, weil es gibt auch oft jetzt gerade auch Leute, die jetzt mal auch vorhaben, ein Rennen zu fahren, die sagen dann, oh nee, heute ist zu windig. Und dann sage ich immer, hey, komm, du musst, beim Rennen kann das ja auch sein, dass es mal windiger ist. Und das ist ja auch eine Herausforderung, dass jetzt auf dem See oder auf dem Meer, wenn jeden Tag andere Bedingungen sind, das ist ja auch eine tolle Herausforderung, um eine Selbstbestätigung zu bekommen, wenn man mit diesen Bedingungen auch zurechtkommt, ne?
Richtig, ja, es ist eine neue Herausforderung. Und wie heißt es so schön? Es gibt nur schlechte Kleidung, kein schlechtes Wetter, richtig?
Genau. Das stimmt.
Sehr gut, da hat man nämlich, wie du auch schon sagst, keine Ausrede und kann es einfach mal auch bei jedem Wetter ausprobieren. Wir werden uns aber auch noch gleich mal mit den schönsten Erlebnissen und den besten Wetterbedingungen unterhalten mit Sonny Höhnscheid nach einer ganz kurzen Pause.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und schon wieder gestärkt zurück aus der kleinen Werbepause sind wir hier noch mit dem Stand-Up-Paddling beschäftigt. Wir haben zwar kein Wasser, aber wir denken uns das einfach mal. Beste Bedingungen. Kommen wir nochmal zu deinen schönsten Erlebnissen. Du hast schon gesagt, Hawaii war das, was dir eigentlich auch im Herzen geblieben ist. Hast du denn noch weitere Highlights aus deiner Karriere, wo du sagst, beste Bedingungen, beste Leute, super Stimmung und einfach schönste Plätze zum Stand-Up-Paddeln?
Also ich muss sagen, jetzt durch Stand-Up-Paddeln ich bin damals durchs Wellenreiten auch sehr viel unterwegs gewesen, sehr viel gereist, aber eben immer an Plätzen ans Meer halt, ne? Jetzt überall, wo Wellen sind. Und durch Stand-Up-Paddeln ist es natürlich so, dass man jetzt ganz andere Ziele auch mal hat, ne? Natürlich gibt es Rennen auf Hawaii, Tahiti, Japan, Australien und aber man entdeckt auch zum Beispiel, für mich war es auch super interessant, Seen oder Flüsse in Deutschland zu entdecken, ne? Weil ich bin nicht wirklich in Deutschland aufgewachsen und deswegen war das für mich auch eine total neue Erfahrung, auf dem See zu paddeln oder jetzt gerade letztes Wochenende war auch ein Rennen auf dem See und da war der erste Schnee auf den Bergen und weiß nicht, also eigentlich muss ich sagen, dass jeder Ort, wo ich paddel, hat irgendwas Besonderes, was mir so im Kopf bleibt, wo ich sage, Mensch, das war jetzt aber besonders auf seine Art. Und deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, dass es ein spezieller Platz ist. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, wo ich die Welle in Tahiti und dann nachher noch eine kalte Kokosnuss getrunken habe bei Sonnenuntergang. Das sind natürlich ganz besondere Erlebnisse, aber ja, aber ich muss sagen, so auch wenn man jetzt bei Minusgraden auf dem Bergsee paddelt und es schneit und das ist halt auch, ja, es macht auch was her, so, ne, für einen. Und also ich muss sagen, ich habe sehr viele wirklich tolle Erinnerungen bei meinen Paddel-Sessions. Kann ich ja viele zurückdenken.
Ja, das erfüllt einen ja natürlich auch so ein Stück weit und vor allem auch diese mentale Ruhe, die man dann hat. Ist das was, wo du auch viel Kraft draus schöpfst?
Ja, total. Also die mentale Ruhe natürlich, es kommt natürlich immer drauf an, wo man paddelt. Wenn ich jetzt auf Hawaii paddel, ist natürlich, wenn man jetzt gerade ein Tigerhai an einem vorbeischwimmt, dann natürlich die mentale Ruhe ist komplett weg. Muss aufpassen, dass man nicht losrennt übers Wasser, aber aber sonst so generell, ja, also es gibt einen schon sehr viel Ausgeglichenheit und vor allem auch, wenn man draußen auf dem Meer ist alleine oder auf dem See ist alleine und man findet wirklich seinen Rhythmus im Paddeln und dann sieht man vielleicht noch irgendwas Schönes. Also es gibt dann unheimlich viel, ne?
Wenn du dann sagst Hawaii oder Hai oder generell irgendwelche lustigen Begebenheiten, hattest du irgendwelche Anekdoten oder auch generell, was du ja schon sagst, Kommentare von anderen, viele, die es vielleicht nicht verstehen, die sagen, was machen die denn da auf dem Wasser? Wie viel Equipment schleppt man mit? Also einfach mal so ein paar Szenen aus dem Leben gegriffen, die das so ein bisschen widerspiegeln, was man dann mit dem Paddel auf dem Wasser erlebt.
Also man erlebt wirklich von allein auf dem Flughafen in L.A. mit einem riesen Brett und man weiß nicht, wie man zur Autovermietung kommt zum Beispiel.
Stimmt.
Oder man paddelt nachmittags einen Downwinder, ist irgendwie 2-3 Kilometer weit draußen alleine und auf einmal sieht man einen riesen Tigerhai an einem vorbeischwimmen, der größer ist als das eigene Brett. Und dann kommt man auf den Molokai-Channel, auf den Kaiwi-Channel und man sieht 1000 fliegende Fische, die auf einen ja, über das Brett fliegen und manchmal gegens Brett fliegen und dann findet man sich auf einmal am Strand auf, keine Ahnung, auf Sylt und einer fragt, ja, wo ist denn dein Segel? Also es gibt viele lustige, interessante und auch aufregende Geschichten, die ich habe und die ich erleben durfte bei meinen ganzen Reisen. Und das ist halt auch das Schöne, weil das einen so verbindet, der Sport. Ne? Ich war letztes Jahr das erste Mal in Russland auch und in Moskau für ein Rennen. Und habe lange überlegt, ob ich hinfliegen soll oder nicht. Und da habe ich gesagt, Mensch, die ganze politische Lage, das interessiert mich ja gar nicht. Ich fahre hin wegen dem Sport. Und das war gleich so eine tolle Verbindung mit den Russen, obwohl die wirklich ganz wenig Englisch sprechen konnten. Hat mir gleich eine Verbindung durch den Sport. Und das ist an vielen Plätzen, wo ich hinreise, dass man halt gleich diese Verbindung durch den Sport hat. Und das ist unheimlich schön, weil man gleich so viel über das Land erfährt, über die Leute, über die Kultur und die eben überall sehr unterschiedlich ist, aber auf ihre Art halt wunderschön. Und ja, man muss sich da einfach reinfallen lassen und alles mitnehmen, was geht und das eben auch genießen, weil das prägt dann unheimlich, ne?
Mhm, ja, das definitiv. Da ist es dann egal, woher man eigentlich kommt, weil man durch den Sport einfach die Erlebnisse miteinander teilt, ja.
Ja.
Kommen wir nochmal zum Equipment. Also du hast gesagt, es gibt verschiedene Boards, verschiedene Größen, dann gibt es das Paddel. Kannst du da Tipps geben, wo man sagt, das hängt natürlich von der Körpergröße ab, wahrscheinlich auch ein Stück weit von der Technik. Gibt es sonst irgendwelche Lizenzen, die man braucht, um an den Rennen teilzunehmen? Oder muss man irgendwas vorweisen können? Oder sagt man einfach so, ich schnappe mir das Board, komm mit einem guten Auto dahin, da kommen wir auch noch gleich nochmal drauf zu, ja. Und fahr einfach. Oder muss ich dann auch noch gewisse Trainingseinheiten, weil du sagtest, 52 Kilometer bist du schon gepaddelt, vor jedem Rennen noch bestimmte routinemäßige Trainings abhalten?
Also man braucht natürlich, wenn man jetzt am Rennen teilnehmen möchte, wenn das jetzt das erste Rennen ist, um zu sehen, wo man steht, wie alles funktioniert, dann ist es natürlich, ja, dann geht man eigentlich so ziemlich unbehagt da an die ganze Geschichte. Wenn man nachher natürlich schon ein bisschen erfahrener ist, dann hat man gewisse Trainingsroutinen, die man halt vor dem Rennen noch macht oder jetzt gerade wie Rennen Molokai Tuahu, da bereitet man sich halt schon ein halbes Jahr vorher drauf vor und wenn das eine lange Distanz ist und bei Brettern ist es so, es gibt zwei verschiedene Arten von Brettern, es gibt einmal die Aufblasbahn und dann die Hardboards. Die Aufblasbahn sind die Inflatables, also das heißt, dass man die halt mit einer Pumpe aufpumpt und das ist natürlich der Vorteil, dass man wenig Platz braucht für diese Boards. Aber wenn man wirklich jetzt sagt, Mensch, man will doch sportlicher paddeln und wirklich auch mal ein Rennen mit paddeln, dann sage ich mal den Leuten, kauft ihr lieber dann ein Hardboard, wenn man die Möglichkeit hat, das Board zu transportieren, zu lagern. Es ist natürlich immer schön, wenn man ein Hardboard hat. Ne? Und ja, und dann eigentlich von den Größen her gibt es Anfängerboards, das sind halt Bretter, die jetzt ein bisschen breiter sind, die mehr Volumen haben, die ruhiger auf dem Wasser liegen. Und wenn man dann ein bisschen besser ist, dann kann man sich natürlich jetzt, wenn man viele Touren paddelt, kann man ein Touringboard sich anschaffen. Oder wenn man jetzt gerne Yoga paddelt, dann bleibt man natürlich beim Board, was ein bisschen Yoga macht auf dem Brett. Dann bleibt man natürlich beim Brett, was ein bisschen breiter ist und ein bisschen mehr Blumen hat, dass es halt nicht so kippelig ist, wenn man da die Übung drauf macht. Und dann gibt es eben die Raceboards, die sind länger und schmaler. Und das sind eigentlich so die Boards, die ich hauptsächlich fahre. Ne?
Mhm. Also auf jeden Fall Equipment braucht man und vor allem die richtige Technik an der Stelle.
Ja, und vor allem, was ich auch mal den Leuten mitgeben möchte, dass sie eben auch, weil viele kaufen sich halt dann ein Brett beim Discounter und sagen, Mensch, das kostet irgendwie 300 Euro weniger als jetzt ein gutes oder 400 Euro weniger. Aber ich finde das halt immer wichtig, dass man eben nochmal drüber nachdenkt und sagt, okay, aber erstmal natürlich vom Aspekt her, wie wird das Boot produziert, unter welchen Bedingungen. Und dann natürlich auch, wenn man sich ein Brett wirklich kauft, ist es halt ein Sportgerät, ne? Und das ist schon so, dass man ein bisschen mehr investieren sollte, weil man das eben dann auch länger hat und weniger Probleme mit dem Board hat, ne?
Mhm. Gibt es da so eine Jahresverfallszahl, die dann kommt, wo man sagt, naja, kommt natürlich wahrscheinlich auf den Benutzungsgrad an, aber wird das immer mal natürlich durch das Salzwasser auch porös? Kann man das irgendwie besonders pflegen oder sagt man einfach schön abtrocknen und dann hält das eine ganze Weile?
Ja, also ein Hardboard hält schon ziemlich lange. Bei Inflatables ist natürlich jetzt von den guten Marken sind die eben auch von der Qualität her so, dass die schon sehr lange halten. Und dann kann man natürlich auch viel selber, wenn man das jetzt abspült, bevor man das lagert, dass es gut trocknet, dass man es nicht so eng faltet, dass es inflatable, sondern ein bisschen größer faltet, dass es dann nicht so irgendwelche komischen Falten, die nachher irgendwie brechen über den Winter oder so, dann entstehen, ne? Wenn man das jetzt lange lagert. Und wenn man sich jetzt ein gutes Brett anschafft, ich bin eigentlich immer so, dass ich da wirklich auch ganz gerne so ein bisschen vorsichtig mit dem Material dann umgehe, ne?
Ja, weil du willst ja auch nicht ins Wasser unbedingt dann fallen, sondern schnell vorwärts kommen, ne? Genau. Schnell zum nächsten Ziel kommen, das ist ja so eine Sache. Wir wissen zumindest, dass du Mercedes-Markenbotschafterin bist und eine, ja, für die Vans, also quasi für die großen Autos, dein Faible hast. Da passt es auch natürlich super rein. Wie du aber schon sagst, wie kommt man damit vom Flughafen irgendwo hin? Das ist natürlich schon ein Problem.
Ja. Also das war, ich muss zum Glück, also weil mein Boardsponsor Starboard, die sind halt sehr gut vertreten auf der ganzen Welt. Und meistens, wenn man es mit genug Zeit vorher eben organisiert, dann hat man eigentlich ein Brett vor Ort. Mhm. Das ist eigentlich immer so das Ziel. Und manchmal kann man es aber nicht verhindern, muss halt mit dem Brett fliegen und dann bin ich von Deutschland nach L.A. geflogen und ich muss sagen, also Lufthansa waren sehr, sehr kulant, waren sehr nett, was man nicht oft bei Airlines hat, wenn man mit so einem riesen Paket da ankommt. Und die haben auch dann wirklich auch mir wirklich vor dem Einsteigen dann gesagt, das Brett kommt mit, kein Problem. Und weil manchmal ist man so, dann kommt man an am Flughafen und dann ist das Brett nicht mitgekommen, weil sie keinen Platz hatten oder so. Und dann bringt es halt auch nicht wirklich was, wenn man da ist ohne Brett. Ja. Und und dann stand ich aber in L.A. am Flughafen und bin dann nicht zur Autovermietung gekommen. Und weil vom Flughafen zur Autovermietung muss man nochmal 10, 15 Minuten fahren mit dem Bus von der Autovermietung. Und dann ist ein Bus gekommen, der wo man hinten die Klappe aufmachen konnte, also das Fenster. Mhm. Und dann haben die ganzen Leute, alle, die im Bus saßen, haben damit reingestopft und gedrückt, dass das Brett da irgendwie reinpasst. Also das wäre... es war eine stressige Situation, aber auf der anderen Seite habe ich auch wieder gesehen, Mensch, wie schön ist es doch, wenn man dann reist und wenn dann man auf einmal Leute hat aus der ganzen Welt, die in diesem kleinen Bus da drin sitzen und alle packen mit an und versuchen wirklich das Brett da mit reinzukriegen irgendwie, und das war schon auch wieder eine tolle Erfahrung, ne?
Ja, man lernt dann einfach auch mal dieses Zwischenmenschliche kennen, und das ist eigentlich auch schön, weil du sagst, der Sport verbindet und einfach die Leidenschaft dafür natürlich entsprechend auch, ja.
Ja.
Du hast, genau. Du hast auch gesagt, Ziele bereisen. Du warst schon sehr viel unterwegs, aber hast du noch Ziele, die du auf jeden Fall, oder Orte, die du auf jeden Fall noch bereisen und bepaddeln möchtest?
Also momentan bin ich eigentlich ganz froh, jetzt gerade mit meinem schönen Auto unterwegs zu sein und wirklich auch mal in Europa neue Ziele entdecken zu können. Und alles dabei zu haben, Bretter auf dem Auto drauf, die großen Bretter, die Raceboards, die sind immer auf dem Auto. Und die kleinen Surfboards, die schiebe ich dann immer unten noch in den Gepäckraum. Und eigentlich ist im Moment, würde ich sagen, ich bin jetzt gerade am Mittelmeer und entdecke da ein paar tolle neue Ecken. Und jetzt gerade so, wo ich sagen würde, oh, jetzt nach irgendwie ganz weit weg, muss jetzt im Moment gar nicht. Also im Moment genieße ich wirklich das, was ich jetzt gerade mache, und lebe von Tag zu Tag und genieße es total, halt auch mal in Europa auch ein bisschen länger unterwegs zu sein. Ne?
Ja, zu allem, wenn man weiß, man hat sein Equipment direkt dabei, genau. Da kann man überall loslegen. Genau. Du bist natürlich aber auch Künstlerin, wie wir es ja schon angesprochen haben. Und wir haben auch gesehen, dass einige von deinen Boards deine Kunst so ein bisschen zieren. Wie kamst du denn dazu?
Das war damals, hatte ich einen Sponsorenwechsel, und das ist eine sehr tolle Zusammenarbeit mit Starboard und Svein, das ist der Chef, und der meinte zu mir, Sonny, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht mal ein Board dekorieren mit deiner Kunst, was meinst du? Und es war für mich natürlich eine riesen Ehre, erstmal gefragt zu werden, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann natürlich auch eine große Herausforderung, weil man natürlich, ich hatte halt eine sehr große Freiheit mit den Designs. Und dann ist man natürlich sehr kritisch auch mit sich und sagt, oh, ist das jetzt gut genug oder ist das, was die Leute dann mögen? Und das kam gleich sehr gut an und seitdem haben wir eigentlich jedes Jahr neue Designs und es ist halt lustig, wenn man jetzt irgendwo hingeht zum Paddeln und man hat und sieht Leute mit den Brettern, mit der Kunst drauf, dann an einem vorbei paddeln und die Leute darauf Spaß haben und ja, ist immer ein lustiges Gefühl dann, weil in dem Moment wissen die ja nicht, dass ich das designt habe und ich stehe daneben und gucke es mir an und denke immer, ah, schön. Und kannst selber immer noch gar nicht so richtig glauben, ne? Dass es wirklich so viele, weltweit so viele Bretter mit meiner Kunst da unterwegs sind.
Ja, vor allem, sie sind immer farbenfroh. Das ist doch immer so schön eigentlich. Genau das, was man so haben möchte. So diesen aus dem Moment heraus, oder? Hast du Bilder schon vorher im Kopf oder sagst du, die entstehen teilweise auch auf dem Wasser erst?
Also ich muss sagen, wenn ich auf dem Meer bin, ist das Meer eigentlich meine größte Inspiration, wo ich sehr viele Ideen bekomme, sehr viel sehe auch. Ich meine, gerade wenn man auf dem Board steht, man sieht ja unheimlich viel, was unter einem ist. Man sieht Quallen, man sieht Haie, fliegende Fische, Delfine, Wale. Und das ist natürlich schon eine sehr große Inspiration und gerade auch dieses Gefühl von Freiheit, wenn man auf dem Meer ist, ist auch sehr inspirierend. Und ja, aber natürlich, wenn man jetzt auf einer Leinwand malt und manchmal ändern sich die Ideen auch, während man malt und man verändert ein paar kleine Sachen und ja, und dann am Ende, wenn das rauskommt, wenn man sagt, ach genau, das wollte ich ausdrücken, dann ist es immer ein sehr gutes Gefühl.
Das ist schön und wir hoffen, dass wir von dieser Kunst auch noch viel weiteres sehen werden. Und ja, wir sehen dich auch gleich nach einer kurzen Unterbrechung wieder mit weiteren spannenden Themen zu Sonny Hönscheid. Bis gleich.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, Sonny, zurück sind wir mit der Kunst, aber auch mit der Ernährung. Und ich habe gesehen, du hast einen Signature-Smoothie. Also du bist ja wahnsinnig vielfältig. Und ich glaube, du könntest da wirklich mehrere Businessmodelle machen. Erzähl uns doch mal davon.
Ja, also das ist mein Molokai-Smoothie und da ist eigentlich so alles drin, was man für einen langen Tag auf dem Meer braucht. Und das habe ich damals von einer Bekannten aus Ungarn, die hat immer wie so eine Art Nachtisch damit gemacht. Also es ist praktisch Banane, Mandeln, Honig, Kakao. Jetzt muss ich mal gerade selber überlegen, was ich da alles drin habe. Mandeln, Kakao, dann Haferflocken. Ja, das war es eigentlich, glaube ich.
Klingt sehr lecker.
Ja, und das wirklich alles Avocado ist noch drin. Und wenn man das wirklich alles zusammen morgens trinkt und gerade vorm Rennen wie Molokai Tuahu, kriegt man eigentlich kein bisschen runter, weil man so aufgeregt ist. Und das ist schon schön, wenn man einen Smoothie trinken kann und das tut einfach gut, auch dem Magen, hat man nicht so ein großes Gewicht im Magen und hat aber viel Energie und deswegen ist das mein Molokai Tuahu Smoothie geworden.
Super, den kann eigentlich jeder gerne mal dann zu Hause nachmachen. Da bist du aber auch satt wahrscheinlich für ein paar Stunden, die war nämlich auch meine Frage. Du stehst auf dem Board, 52 Kilometer, dauert ewig. Hast du mal so ein Zeitgefühl, was man da zwischendurch alles macht? Du kannst wahrscheinlich auch nicht trinken. Ich meine, da wird bestimmt eine Entourage mitfahren. Aber wie ist das dann, wenn man sich das vorstellt, dass du da jetzt so lange auf dem Board stehst und du nichts eigentlich machen kannst, außer paddeln?
Ja, also es klingt sehr, sehr stumpf, wenn man am Anfang an so darüber nachdenkt, wirklich 5 Stunden in eine Richtung zu paddeln, aber es ist wirklich eine Reise. Es ist wie eine Reise. Also man erstmal in Molokai lospaddelt und das ist wirklich dann in dem Moment auch loslassen und sich komplett auf etwas einzulassen, ein Riesenabenteuer. Indem man an seine Grenzen kommen wird und auch über seine Grenzen gehen wird, was ich eben auch gelernt habe bei diesem Rennen, was eine sehr interessante Erfahrung war. Und versorgt wird man, also jeder Teilnehmer muss ein Begleitboot haben, das ist in den Regeln, weil das halt offenes Meer ist und nach Hawaii, klar, kommt gar nichts mehr. Also wenn man da verloren geht, dann ist man weg. Und deswegen muss man halt ein Begleitboot dabei haben, was neben einem herfährt, mit einer gewissen Distanz natürlich. Und man hat so einen Trinkrucksack auf dem Rücken und hat da halt, da habe ich mal so ein Pulver drin mit Kohlenhydrate, Elektrolyten. Und eigentlich reicht mir das, weil ich habe mich so drauf eingestellt, dass ich eigentlich damit zurechtkomme, wenn ich das trinke über die Zeit, weil man eben auch schon 3 Tage vor dem Rennen fange ich halt an, viel Nudeln zu essen und wirklich schon so dass man wirklich so hinkommt und sagt, Mensch, man fühlt sich so, dass man jetzt wirklich auch nicht gerade jede 20 Minuten was essen muss oder sowas. Und habe mir jetzt eigentlich als Ziel gesetzt, dass ich nicht mehr anhalte und eben alles bei mir habe und versuche wirklich die ganze Strecke durchzupaddeln. Was ich das auch erst nach dem ersten Jahr, wo ich da mitgemacht habe, musste ich das eben auf die harte Tour lernen, weil ich habe damals mein Team, also das sind 2 Hawaiianer, die auf meinem Begleitboot sind, die ich halt am Anfang kennengelernt habe, wo ich ein Team gesucht habe. Und bin dann vor dem Rennen in den Supermarkt gegangen und habe da halt eine komplette Tüte voller Energieriegel, Gels, irgendwelche künstlichen Sachen gekauft und dachte, Ernährung habe ich mich eigentlich noch nie so richtig mit auseinandergesetzt, weil ich sehr, eigentlich nicht so wirklich da drauf geachtet habe, weil ich dachte, Hauptsache ich komme an, der Rest ist egal. Deswegen habe ich eigentlich immer trainiert und mal zwischendurch eine Banane gegessen oder so. Und dann bin ich in Molokai gewesen. Und dann kam mein Team halt an von dem Rennen und meinten so, hey Sonny, was sollen wir dir zuschmeißen oder was sollen wir dir rüberreichen? Dann habe ich gesagt, ach, greif einfach in die Tüte und gib mir irgendwas raus. Und dann haben sie gesagt, ey, das können wir nicht machen, das ist ein über 5 Stunden Rennen. Wenn du da was isst, was du vorher noch nicht gegessen hast und dir wird schlecht, dann kannst du das Rennen abbrechen, dann ist es vorbei für dich. Dann haben sie gesagt, we keep it simple. Bananas und Coconut Water. Und das habe ich bei dem Rennen bekommen und habe mich dann wirklich, weil das erste Mal, wo ich dieses Rennen mitgemacht habe, für mich war wirklich das Ziel nur ankommen. Also ich hatte jetzt nie gedacht irgendwie, oh, jetzt schneide ich gut ab oder ich wollte einfach nur ankommen auf deiner Linse. Und und habe dann wirklich auch jede halbe Stunde brav eine Banane gegessen, habe mich aufs Brett gesetzt und habe natürlich auch viel Zeit verloren. Ne? Muss ich halt auch vorstellen, wenn du jetzt eine Banane dich hinsetzt, eine Banane schälst, eine Banane isst und dich noch ein bisschen umguckst vielleicht und und dann bin ich um Portlock rumgekommen. Also das ist, wenn man auf Oahu ankommt, dann kommt man um so eine Ecke rum. Und da muss man noch ungefähr 1,5 Kilometer bis zur Ziellinie paddeln. Und als ich rumgekommen bin, habe ich halt gedacht, okay, ich hoffe, ich bin nicht Letzte. Und auf einmal kam halt Andrea Möller, die schon etliche Male dieses Rennen gewonnen hat, kam halt zur gleichen Zeit mit mir um diese Ecke rum. Und ich dachte, oh Gott, wenn sie hier ist, dann heißt es ja, dass ich gar nicht so schlecht bin.
Ja, cool.
Und da haben wir wirklich die letzten Meter haben wir einen Sprint hingeliefert. Und ich bin 17 Sekunden vor ihr Dritte geworden in dem Jahr. Also in dem ersten Jahr, wo ich mitgemacht habe, alleine. Und und dann nachher, wo ich angekommen bin, Ziel, habe ich gesagt, okay, nächstes Jahr keine Bananen. Nächstes Jahr verliere ich keine Zeit. Und seitdem habe ich so einen Horror, irgendwie Zeit zu verlieren bei diesem Rennen, dass ich wirklich immer versuche, alles bei mir zu haben, was ich halt brauche bei dem Rennen. Dass man nicht halt anhalten muss und eben Zeit verliert. Weil manchmal kommt es wirklich dann noch selbst bei diesen 52 Kilometern auf Sekunden an.
Ja, vor allem ist man dann auch so im Rhythmus vielleicht auch raus, wenn man dann kurz anhält, denkt sich so, ach, ist eigentlich auch ganz nett, ne? Und dann wieder Vollgas geben, ja.
Ja, wobei es manchmal auch ganz gut ist, ne? Weil manchmal kommt man halt auch in so einen Trott rein, wo man gar nicht mehr so richtig, wo man einfach nur funktioniert. Und ich muss sagen, das Team, was ich habe, die 2 Hawaiianer, sind super. Wir sehen uns eigentlich nur einmal im Jahr zu diesen Rennen oder 2-mal im Jahr vielleicht, wenn es drauf ankommt. Und die kennen mich aber mittlerweile so gut, dass sie halt genau wissen, wie sie mich motivieren, wenn ich demotiviert bin, weil wenn man wirklich auf so einem langen Rennen ist, man hat eben auch viele Höhen, aber man hat auch viele Tiefen. Und es ist natürlich auch nach Stunde 3 fängt fängt an, die Beine zu schmerzen, der Körper fängt an, man kriegt Krämpfe vielleicht, die Hände sind offen. Und also weil man halt das Paddel, so viel paddelt, dass man halt Blasen an den Händen bekommt. Und es ist halt nicht immer, wo man sagt, oh, es ist schön und so, ne? Aber man muss sich auch wirklich immer klar machen, diese Möglichkeit, die man hat, das zu machen. Und die Kraft natürlich, mental und körperlich das zu bewältigen. Und die erinnern mich halt immer wieder dran und sagen, Sonny, remember what you trained for. Und dann singen sie irgendwelche Lieder mit meinem Namen. Und also wir sind wirklich eine tolle Einheit. Und und ich sage immer, dass es ein Team-Win ist. Also dass es wirklich eine Team-Sache ist. Und bin ihnen unheimlich dankbar, dass ich sie an meiner Seite habe.
Ja, das ist so diese Motivation, die man dann zwischendurch hat. Und einfach diese Family, wenn man es so möchte, im Prinzip schon dann, ne?
Ja, weil ich meine, klar, wenn man da genau in der Mitte von diesem Channel ist und man guckt nach vorne und nach hinten und man sieht wirklich beide Inseln ganz weit weg, in dem Moment denkst du dir echt, okay, warum? Warum macht man das? Ne? Man könnte jetzt in Waikiki am Strand liegen, könnte einen Cocktail trinken und warum tut man sich genau das an? Ne? Und und dann guckt man aber nach oben, guckt nach unten und sagt, ey, das ist einer der tiefsten Gewässer in der Welt und man guckt nach oben und sagt, das ist das unendliche Universum über einen und man fühlt sich so klein und das ist so, so besonders auch, dass man sich so total frei fühlt halt da draußen. Und und wenn man ankommt an der Ziellinie, ich meine, es ist eine 20 Minuten, sagt man, oh, nie wieder, nie wieder. Und nach einer halben Stunde ist es schon so, ach, naja, vielleicht nächstes Jahr wieder.
Turnaround ist ganz schnell dann, ja genau. Ja. Ja, man merkt ja auch einfach dann, man muss es wirklich mit Leidenschaft machen und ich glaube, jeder, der es noch nicht probiert hat, der kann das so nicht nachvollziehen, ne? Weil man muss, das sage ich auch jedem immer, einfach mal machen und dann, wie du auch schon sagst, dann kann man dieses Gefühl einfach transportieren, was man in dem Moment auf dem Board oder egal, was man auch immer für einen Sport betreibt, dann eben hat. Ja,
ja. Ja. Wir hatten dieses Jahr hatten wir zum Beispiel das virtuelle Molokai Tohaku, weil das die Weltmeisterschaft auf Hawaii nicht stattfinden konnte, wegen der Situation halt. Und es war sehr interessant, also ich bin dieses Jahr gefragt worden, ich bin auch Künstlerin eben, ob ich mir vorstellen könnte, das Design zu machen für dieses Jahr, für das Plakat. Und das war natürlich für mich eine riesen Ehre als Künstlerin, gerade für so ein Rennen wie das, für so ein Prestigerennen, die Kunst zu entwerfen. Und ich habe es mir immer so ein bisschen gewünscht, dass ich mal gefragt werde, aber habe immer gedacht, ach nee, das wird nicht passieren, das ist so ein, dass sie ja auch viele Künstler haben jetzt, mit denen sie ja zusammenarbeiten, auf Hawaii und in Kalifornien. Und wo ich dann halt gefragt worden bin, war das halt ein ganz besonderer Moment auch. Und mir sind gleich 1000 Ideen eingefallen dafür und habe mich dann gleich an die Arbeit gemacht. Und und dann ist eben dieses Design durch diese Situation halt weltweit in über 50 verschiedene Länder gegangen, an über 1000, ich glaube 600 Paddler auf der ganzen Welt verteilt und wir sind halt Ende Juli. An zwei Tagen hatte man halt die Option, 25 Kilometer zu paddeln. Also es war ein halbes Molokai, 26 Kilometer zu paddeln. Und es war jetzt halt kein Rennen in dem Sinn, dass es halt jetzt irgendwie eine Platzierung gab, aber es war halt, um die ganze Paddler-Community auf der Welt zu verbinden. Und das war ein tolles Gefühl, das mit der ganzen Welt halt eben auch zu teilen. Und also noch ein sehr besonderer Moment, muss ich sagen.
Ja, selbst das Virtuelle hat dann sogar bei dem Sport irgendwie Einzug gehalten. Aber auch schön, dass man das dann eben miteinander verbindet und auch nicht dann einfach alles absagt, sondern es trotzdem irgendwie möglich macht, ja.
Ja, und vor allem, weil das doch ein Rennen ist, wo viele so einen Traum haben. Ich meine, Hawaii ist ein Sehnsuchtsort für viele. Und gerade wenn man in dem Sport halt aktiv ist, ist dieses Rennen ist halt ein Rennen, wo man sagt, Mensch, man würde gerne einfach bei diesem Rennen mal mitmachen als Paddler, weil man eben da diese ganze Geschichte auch erlebt, von wo Stand-Up-Helden herkommen, wie es damals war und von Insel zu Insel paddelt. Und es ist halt ein sehr, sehr besonderes Event. Und dass Leute halt die Möglichkeit hatten, da Teil dran zu haben. Sie waren jetzt nicht auf Hawaii, aber Hawaii ist praktisch zu ihnen gekommen. Und das hat mich für viele sehr gefreut, dass sie eben da sich auch so mit eingebunden gefühlt hatten. Jeder hat sein Shirt bekommen. Und das war halt eine sehr schöne Sache auch für Paddler, die es vielleicht nie nach Hawaii schaffen oder wenn sie nach Hawaii schaffen, vielleicht nicht ja, die Kraft haben, das Rennen mal mitzupaddeln oder sowas, ne, oder nicht die Möglichkeit haben. Und dafür war das wirklich schön. Ne?
Du hast jetzt auch angesprochen, knapp ja, 1500, wenn ich mich richtig erinnere. Gibt es denn eine Statistik, wie viele es denn generell weltweit gibt, auch Männlein und Weiblein? Habt ihr da auch separate Meisterschaften, wo nur die Frauen teilnehmen oder ist das alles gemischt?
Also eigentlich ist es immer alles gemischt. Es gibt natürlich Events, wie jetzt auf Maui gibt es ein Event, das heißt Butterfly Effect, wo halt das nur für Frauen ist. Aber sonst ist es halt eigentlich immer gemischt. Also es gibt schon bei Rennen die Frauen- und die Männerklasse, aber es sind halt immer Events, wo dann Männer und Frauen zusammen teilnehmen auch. Genau, und Statistiken jetzt an sich weiß ich nicht. Ich glaube, nach diesem Jahr ist es nochmal sehr gestiegen, gerade in Europa habe ich gehört. Mhm. Und es ist auf jeden Fall auch ein toller Frauensport, ne? Weil oft sagen viele, oh, gerade bei Frauen ist es so, dass sie öfter mal ein bisschen mehr Respekt haben, vielleicht mal einen Sport auszuprobieren oder sowas. Aber ich muss sagen, bei Frauen manchmal fällt es ihnen sogar einfacher, das zu lernen als Männer, weil die von der Koordination manchmal eben auch ein bisschen besser sind. Ne?
Ja, genau. Hand-Fuß-Koordination, genau. Ja, aber es ist auch... Ich meine, du bist eine Sportskanone, das wissen wir, aber du hast auch gesagt, naja, letzten Endes kann man trotzdem auch mit viel Kraft, wenn man jetzt nicht den superathletischen Körper hat, es vielleicht einfach trotzdem machen, weil man dann die Routine dafür auch bekommt und vielleicht das mit der Technik auch wettmacht, richtig?
Total, also auch wenn man den Sport dann richtig ausübt, ne, wenn man die richtige Technik hat, ist es ein Fitnessgerät, also auch wenn man am Anfang nicht so fit ist, dann wird man es auf jeden Fall, wenn man paddelt, ne? Und das ist halt toll. Man trainiert wirklich auch die ganze kleine Muskulatur. Und viele denken ja immer, dass Standardpaddeln nur aus den Armen kommt. Das ist total falsch. Das stimmt nicht. Man trainiert wirklich von Kopf bis Fuß. Ne? Ein kräftiger Paddelschlag kommt aus den Beinen, aus den Gesäß und auf der Rumpfmuskulatur, ne? Und viele denken immer nur so, ah, ist nur für Arme. Aber das ist total falsch, ne? Also ein guter Paddelschlag kommt aus dem ganzen Körper.
Ja, das habe ich auch mal gesehen. Es sind aber auch in meinem Freundeskreis schon zwei, die das machen. Deswegen, es hat wirklich mehr Einzug gehalten, das stimmt. Und ja, man sieht einfach wirklich, wie man dann auch sonst anders wahrscheinlich auch gar nicht vorwärts kommt, weil natürlich man den Widerstand des Wassers und des Boards ja irgendwie auch mit bewegen muss, plus den eigenen Körper. Also
man muss sich praktisch vorstellen, dass man das Paddel nicht zu einem hinzieht, sondern dass man sich selber zu dem Paddel hinzieht. Ne? Und von Koordination, Gleichgewicht, Kraft, Ausdauer. Es ist ein sehr kompletter Sport, der auch von anderen Profisportlern genutzt wird, um für ihren Sport sich weiterzuentwickeln. Ne?
Ja.
Und es ist eben auch ein Sport, wo man wirklich auch beide Seiten gleich trainieren kann. Und ich würde sagen, für mich eine der besten Sportarten, die ich bis jetzt ausprobieren durfte.
Das klingt sehr schön. Ich hoffe, das werden auch alle jetzt demnächst machen, die uns hier bei diesem Podcast zuhören. Aber wir gehen gleich noch in die finale Abschlussrunde. Bleibt also dran, wenn wir gleich Sonny Hönscheid noch zu ihren persönlichen Punkten hören werden. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, auf jeden Fall viele, viele, viele interessante Themen, die wir heute schon abgedeckt haben. Von wie steht man auf dem Board, was braucht man, wo kann man hinreisen, wie ernährt man sich, was sieht man alles, wie viele tolle Erlebnisse kann man denn rund um den Globus haben und dass der Sport verbindet, das wissen wir auf jeden Fall. Kommen wir aber nur mal zu dir persönlich. Man ist natürlich dann auch als Profiathlet doch sehr ehrgeizig. Gibt es denn Momente, wo du sagst, ach, das ist typisch Sonny, Mann, ich will gewinnen. Bist du dann dankbar, dass du es machen kannst oder manchmal ärgert man sich und denkt so, boah, jetzt hätte ich aber auch nochmal das und das machen können. Hast du da so einen typischen Spruch auf Lager?
Ein typischer Pro von mir ist eigentlich, ich gebe mein Bestes und fertig.
Gut. Motivation für einen selbst.
Ja, also es ist oft so, dass man sich, weil man auch, viele sind oft so, die sagen, oh, jetzt gewinne ich gegen den, der ist mein Ziel, den werde ich schlagen und so, ne? Und bei mir ist es irgendwie so, wenn ich das auf andere Personen, ja, das ist für mich dann irgendwie, das fühlt sich komisch an. Also ich will eigentlich immer mich selbst übertreffen und den Druck nehme ich mir, wenn ich an dem Tag wirklich mein Bestes auf dem Wasser geben kann, was mir das Wichtigste ist. Und, und was danach rauskommt, das wird man dann sehen. Aber jedenfalls, wenn man vom Wasser kommt und sagt, Mensch, ich habe alles gegeben, wenn es nicht gereicht hat, dann hat es heute halt nicht gereicht. Und natürlich ärgert man sich dann ein bisschen oder auch ein bisschen mehr. Aber man hat dieses Gefühl, dass man alles gegeben hat, ne?
Ja, das ist eine schöne Einstellung, weil manche dann vielleicht dann doch irgendwo hadern, aufgeben und sagen, ach Mann, schaffe ich doch eh nicht. Dann zieht man sich ja eigentlich nur mehr runter, ne? Ja.
Genau. Mm. Weil oft macht man sich viele Illusionen und sagt, ach, das Rennen, das müsste man eigentlich ohne Probleme gewinnen. Und wenn aber irgendwas verkehrt läuft und man gewinnt das Rennen dann an dem Tag nicht, dann ärgert man sich halt total, dass man vorher diesen sicheren Gewinn eigentlich schon gesehen hat. Und das habe ich halt nie vorm Rennen. Ich sage, egal welches Rennen ich mitmache, ich sage nie, dass ich das gewinnen werde oder gewinnen kann, sage ich schon, aber eben gewinnen werde auf keinen Fall. Und sage eigentlich immer, ja, ich gebe mein Bestes und fertig.
Sehr schöner Spruch, finde ich super. Müssen viele mal aufnehmen. Ja, wir brauchen nicht lange diskutieren, einfach machen, genau. Perfekt. Kommen wir jetzt nochmal zum Thema, wenn sich jemand, sage ich mal, gibt es da Clubs, bei denen man sich anmelden kann und sagt, das ist jetzt der Stand-Up-Paddle-Club, ich kann da Mitglied werden, ich kann mir vielleicht kein Equipment erstmal zulegen, kann es testen, kann es ausprobieren. Wo wendet man sich hin als Neuling?
Also ich glaube, es gibt natürlich verschiedene Verbände. Wegen Material müsste man wirklich dann vor Ort gucken, wo man wohnt und am besten da mal zu einem Paddelclub oder einer Paddelschule gehen und sich da mal informieren. Also da gibt es, ja, es gibt wirklich, bei uns auf Fuerte gibt es einen Club, wenn man sich da anmeldet, dann kann man eben auch die Bretter benutzen. Das gibt es in Deutschland, glaube ich, auch in ein paar Stellen. Also ich würde da gleich, wenn man Interesse hat, sich wirklich da mal informieren, einfach mal vorbeigehen und fragen. Fragen kostet ja nichts.
Perfekt, sehr gut. Das kann dann jeder mal ausprobieren. Ansonsten kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was dich wahrscheinlich auch ein Stück weit beschäftigt und alle so ein bisschen auch, die diese Weltmeere retten wollen. Also man sieht ja überall das Thema Plastik, das ist ein horrendes Problem, was alle betrifft. Wie stehst du zu dem Thema und wie viel kriegst du mit, wenn du auf so einem Board stehst?
Ah, viel. Man hat natürlich einen großen, ja, einen sehr guten Überblick, was unter einem rumschwimmt und oft ist es halt mehr Plastik als Fische, leider. Mhm. Und ja, man kann eigentlich nur sagen, man selber muss den Anfang machen. Und das mache ich jeden Tag, wenn ich vom Wasser komme, sammle ich das auf, was mir gerade bei mir praktisch vor den Füßen, wenn ich zurück zum Haus gehe, sammle ich das halt auf. Selbst eine Handvoll macht schon von Müll macht schon einen Unterschied, ne? Was viele vergessen, weil der ganze Müll, der da am Strand liegt, der wird ja auch zerkleinert und dann wird es ja Mikroplastik, dann ist es ja so, dass die Fische das essen und dann geht es ja in diese ganze Kette mit rein und daher ist es, ja, gerade als Wassersportlerin ein Riesenproblem und das Schöne ist, mit der Firma, mit der ich zusammenarbeite, mit Starboard, die machen unheimlich viele Projekte, sie machen sehr viel, also praktisch, dass die Produktion CO2-neutral ist und wenn sie halt über einen gewissen Wert kommen, taxieren, also müssen sie sich selber praktisch eine Strafe zahlen und mit dieser Strafe werden dann wieder Programme gemacht, um Leuten praktisch beizubringen, wie sie am besten ihren Müll entsorgen und werden Fischernetze mit geschmolzen und dann wieder mit in die Boards praktisch mit eingebaut. Und also die machen da schon sehr viel. Und das ist halt schön, auch mit so einer Firma zusammenzuarbeiten, weil man unheimlich viel Neues dazulernt eben auch. Ne? Mhm. Und ja, weil ich meine, wir üben unseren Sport auf dem Wasser, also auf den Meeren aus und haben da unseren Spaß. Und ich finde, das ist gerade auch ja ein sehr wichtiger Punkt, auf was fährt man rum, auf was für ein Board, ne? Und ja, deswegen sage ich eben auch Leuten, ja, vielleicht doch mal überlegen, ob man sich jetzt wo man sich ein Board kauft und kann man das vertreten, wenn man sich jetzt ein Board beim Discounter kauft.
Mhm, ja, ja. Kann ja jeder seinen Beitrag im Prinzip dafür so ein Stück weit auch leisten. Ja,
genau. Mhm.
Wenn wir nochmal auf die Tierwelt zu sprechen kommen, hattest du schon mal Delfine bei dir am Board, auf dem Board oder sonstiges Getier?
Auf dem Arm.
Krebse, ja.
Ja, also auf dem Board zum Glück noch nicht. Auf mir auch noch nicht. Aber neben mir, ja. Neben mir und manchmal übers Board drüber fliegen und ja, fliegende Fische und Schildkröten sieht man auf Hawaii unheimlich viele. Und das war auch sehr lustig. Das erste Mal, wo ich dann auf Hawaii war und wirklich, wir paddeln ja sehr weit draußen, wenn wir da Downwinder paddeln. Mhm. Und ich habe da unheimlich viele Schildkröten gesehen und habe zu meinen Bekannten gesagt, oh, es ist so schön, wenn man die ganzen Schildkröten sieht. Und da hat man so ein tolles Gefühl. Da meinte er, du weißt aber schon, dass das die Lieblingsspeise von den Tigerhaien ist, oder? Und ich so, nee. Ja, und ich habe da wirklich schon Sachen gesehen, wo ein Tigerhai in die Schildkröte reingebissen hat und genau neben mir und wo du wirklich denkst, oh mein Gott. Aber ich muss sagen, jedes Mal, auch auf Hawaii, ich habe wirklich schon die größten Haie da gesehen, genau neben mir, die dich verfolgen, die neben dir schwimmen und du guckst dich die ganze Zeit um und denkst, jetzt kommt er zurück und frisst dich auf. Und man eben immer diese Bilder von den Filmen immer, das beeinflusst einen so, ne, dass man diese Horrorfilme immer geguckt hat. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ich, wenn ich aufs Meer gehe, habe ich Respekt, aber ich habe keine Angst. Ich habe eher Angst, wenn ich mich ins Auto setze, als wenn ich jetzt aufs Meer, aufs Wasser gehe. Ne?
Ja, wenn man in seinem Element ist und auch wahrscheinlich weiß, wie viele Tiere dann auch reagieren, die gucken eher nur, sind ein bisschen neugierig und sind ja eigentlich nicht grundaggressiv, ist ja eigentlich so das Thema, ne?
Ja, eigentlich nicht. Ich meine, auf Hawaii ist schon oft so, dass mal, also öfter, dass mal was passiert, aber meistens sind das halt immer so, dass die mal irgendwo reinbeißen, um das zu probieren, halt, was es ist, ne? Und da gab es eben auch schon, ja, dass man ein Hai in ein Standardboard reingebissen hat, um einfach zu gucken, was es ist. Ja, und es ist dann halt blöd, wenn da noch ein Fuß irgendwie dazwischen ist oder so, dann heißt es immer gleich, oh, der Hai hat den Menschen angefallen, aber letztendlich ist es ja eigentlich nicht die Absicht von dem Hai, den Menschen zu essen, sondern einfach, ja, was zu gucken, was in seiner Welt da gerade rumschwimmt, ne?
Genau, was machen die da? Kann man das lutschen, ja?
Genau.
Ja. Das ist so schön, man kann auch das sich so bildlich vorstellen, wenn du das beschreibst. Ich finde das unheimlich toll und ich kann nur alle ermutigen, schaut auch mal auf dem Instagram-Kanal vorbei von Sonny Höhnscheid, einfach mal zu sehen, wie sie einen dann auch mitnimmt in diese Welt. Wir werden das auch alles noch schön verlinken. Und zum Abschluss würde ich mir wünschen, was gibst du allen Zuhörern da draußen mit für die Zukunft, für das Stand-Up-Paddling, für den Sport? Was ist deine Message an alle Zuhörer?
Ja, also ich möchte die Leute natürlich ermutigen, einfach mal den Sport auszuprobieren. Nicht lange zu überlegen, nicht eine Meinung zu haben, bevor man den Sport mal ausprobiert hat. Und wirklich sich einfach trauen, mal aus seiner Komfortzone rausgehen und sich einfach mal aufs Brett zu stellen. Einfach mal ausprobieren.
Super. Vielen, vielen Dank, Sonny Höhnscheid, für deine Zeit heute bei uns auf dem Podcast. Danke.
Vielen Dank.
Auch der Ladies Talk mit Laura Luft, präsentiert vom Big in Sports Podcast, hat jetzt seinen eigenen Kanal. Ab wenn ihr mehr hören wollt, abonniert ihn doch einfach unter www.meinsportpodcast.de.
Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big in Sports Podcast auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.